Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Absolute Premiere bei Seitenweise Glück und damit herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge, also einer kleinen Folge, die wir dazwischen schieben, zwischen unseren regulären Folgen, um dieses große Feld rund um Bücher zu besprechen. Und ich habe schon gesagt, Premiere bei Seitenweise Glück, wir, und das sind die liebe Dörte.
Hallo.
Ich bin Hella und wir beide reden heute ausnahmsweise mal über das Ende eines Buches, nämlich eines Thrillers. Das machen wir ja sonst eigentlich nie. Wir geben uns große Mühe, nie zu spoilern in einem Buch. Aber heute aus gegebenem Anlass, und ihr hört gleich warum, werden wir das machen.
Also an dieser Stelle sei schon mal ein riesengroßer Spoiler-Alert, eine riesengroße Spoiler-Warnung ausgesprochen. Es geht um den Thriller Die Kammer von Will Dean. Und aufmerksame Hörerinnen dieses Podcasts werden jetzt sagen, ja, aber den habt ihr doch schon besprochen. Haben wir auch in Folge 79. Und wer diese Folge gehört hat, der weiß auch, dass uns das Ende nicht losgelassen hat. Und wir aber natürlich immer in dem Zwiespalt sind, vor allen Dingen bei Thrillern, Hella, dass wir natürlich auf gar keinen Fall über das Ende sprechen dürfen. In diesem Roman war das jetzt für uns offen, also zweideutig. Und deswegen haben wir beschlossen, wir machen jetzt etwas, was wir sonst nie machen. Wir reden über das Ende von Die Kammer.
Es war vor allen Dingen deshalb zweideutig, weil wir uns einfach uneinig waren, wer jetzt Mörder oder Mörderin in diesem Buch ist. Ich glaube, wären wir einer Meinung gewesen, wäre es gar nicht so dramatisch gewesen, ja. Aber wir waren nicht einer Meinung.
Nein, und das hat uns super erstaunt und nicht losgelassen. Aber vorab nochmal ganz kurz, ne? Wenn ihr Die Kammer noch nicht gelesen habt, solltet ihr vielleicht jetzt auf Pause drücken, das einmal machen, wenn ihr auf spannende Thriller in beklemmenden Szenarien steht, sagen wir mal so. Oder aber hört doch einmal in unsere Folge 79 rein, da besprechen wir auch ein bisschen mehr, worum es geht, bevor ihr diese Folge hört, weil wie gesagt, es fallen Namen, sagen wir mal so.
Ja, also im Grunde geht es jetzt ja einfach um das Ende des Buches, einfach aus zwei Perspektiven, sag ich mal. Und wir fangen am besten damit an, dass wir nochmal ganz kurz erzählen, worum es geht, und spielen mal kurz ein die Zusammenfassung aus der Folge von damals. Ellen ist Sättigungstaucherin, das bedeutet, sie ist also nicht nur als touristische Taucherin unterwegs und guckt, was alles Schönes unter der Wasseroberfläche herumschwimmt. Nein, sie ist im Auftrag einer Ölpipeline unterwegs auf den Meeresgrund und repariert dort kleine Sachen, checkt, ob alles in Ordnung ist. Und wenn sie nicht gerade ganz unten auf dem Meeresboden herumschwebt, dann verbringt sie ihre Zeit mit 5 Männern in einer Kammer, in einer Taucherkapsel. Die 6 sind dort unten einen Monat lang zusammen. Die steigen in diese Kammer ein, dann wird der Druck erhöht und dann verbringen sie dort und immer abwechselnd in 2er-Teams tauchen sie dann ab. Und ansonsten befinden sie sich in dieser wirklich engen Kammer und müssen da irgendeine Art von Alltag leben. Nach ihrem ersten Tauchgang, den sie zusammen mit André macht, der sie quasi beobachtet und aufpasst, dass nichts passiert, kommen die beiden zurück in die Kammer und finden T-Bag, so ist sein Spitzname, einen Neuzugang in dieser Kammer, leblos vor. Er stirbt. Keiner weiß, woran T-Bag gestorben ist. Doch als dann der zweite Kollege auf gleiche Weise verstirbt, ist allen klar, allen 4 Verbleibenden klar, irgendwas stimmt hier nicht. Das Problem, raus können sie nicht aus der Kammer, denn sie befinden sich immer noch in einem Druckbereich, der lebensgefährlich wäre, wenn sie die Luke öffnen würden. Und so müssen sie noch ein paar Tage ausharren, bis sie dann endlich wieder ins echte Leben zurückkommen können. Und die Frage ist, was passiert noch? Wie viele müssen noch sterben, bevor die Luke aufgeht? Ein Spiel um Leben und Tod in einer Druckkammer.
Ja, und ich erinnere mich daran, dass uns dieses wirklich klaustrophobische Setting schon sehr fasziniert hat, als wir in Folge 79 drüber gesprochen haben. Aber es hat uns noch etwas fasziniert und darüber konnten wir nicht sprechen, liebe Hella, das Ende. Und jetzt hören wir doch noch mal ganz kurz rein, wie wir in der ursprünglichen Folge das Ende angesprochen haben. Hella, und darf ich dir da nochmal ganz kurz was sagen? Selten wollte ich über ein Ende eines Buches so gerne mit dir sprechen. Ja. Aber jetzt können wir nicht ohne zu spoilern, ne?
Nein,
das müssen wir gleich nochmal machen, wenn das Mikro aus ist,
quasi.
Oder? Aber genau. Oh, also auch nochmal echt überraschender Twist am Ende, so den ich auch mir erstmal sortieren musste. Also ich bin gespannt, was du davon hältst.
Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, mir ging es am Ende zu schnell.
Ja.
Mir ging es, also am Ende, die Auflösung kam so wahnsinnig schnell. Das hat mich ein bisschen gestört. Also das ist ein kleiner Kritikpunkt, aber...
Ja, ich musste erstmal denken, bin ich jetzt hier richtig hinterhergekommen? Und ich weiß bis jetzt noch nicht, ob ich es richtig interpretiert habe. Deswegen bin ich wirklich gespannt, was du dazu sagst. Aber wir spoilern nicht, liebe Hörerinnen.
Wir haben das natürlich gemacht. Als das Mikrofon aus war, haben wir über das Ende gesprochen und festgestellt, wir sind unterschiedlicher Meinung. Wer denn jetzt verantwortlich dafür ist, dass mehrere Menschen in der Druckkammer ums Leben kommen.
Und das ist wirklich noch nie passiert. Dass wir wirklich da sitzen, beide das Buch gelesen haben und zum Schluss einfach denken, es waren zwei unterschiedliche Personen. Und jetzt, Achtung, jetzt spoilern wir hart. Und liebe Hella, ich habe das Gefühl, ich tue was Verbotenes gerade. So ein bisschen, weißt du wie, es macht Spaß und es muss raus. Aber gleichzeitig weiß ich, eigentlich darf es nicht. Also ich habe zum Schluss gedacht, dass Ellen Brooks, die Protagonistin und Ich-Erzählerin, sich am Ende als diejenige entpuppt, die ihre Sättigungstaucherkollegen umbringt. Und du hast was anderes gedacht.
Ja, ich habe gedacht, es ist André, einer der Tiefseetaucher, der nämlich das Gift in die Bügel der Brillen, die er trägt, eingeschmuggelt hat und damit so nach und nach die anderen umbringt.
Ja, und das hat uns dann doch sehr erstaunt und wirklich uns so lange beschäftigt, bis wir dachten, weißt du was? Wir fragen das den Autor mal selbst.
Der muss es ja wissen.
Der muss es wissen. Und vielleicht erzählt das uns ja. Also haben wir drei Fragen aufgeschrieben und die Jubeldin geschickt, dem Autor von Die Kammer, und haben uns riesig gefreut, dass er uns in der Tat geantwortet hat darauf.
Zuerst wollten wir natürlich von ihm wissen, ob er mit Absicht ein offenes Ende gewählt hat und wenn ja, warum?
Very little about my writing process is deliberate. It probably should be more deliberate, but I like to start with a fairly fluid idea of the story, so that when I'm writing a first draft, I'm telling myself a story for the first time, and I like it to be relatively vague so that the process is quite organic and I can get to know my characters and come to understand their psychology gradually, which is, I think, kind of reflective of what happens in real life when you get to know someone. Often it can take years before there's a particular shared experience and you have a kind of breakthrough and you go a level deeper and you understand someone better. So I didn't deliberately choose an open ending. However, I am open to open endings, if that makes sense. I know that open or ambiguous endings are quite rare in the crime and thriller genre. A lot of readers do like a tidy ending, and I myself often appreciate a tidy ending with a clean resolution. But as a reader myself, as a voracious reader, sometimes with some books and some characters, I really like an open-ended, thought-provoking conclusion where I'm still thinking about the ending and who's responsible months or years afterwards. I do enjoy that. And I think that's partly because in real life, very few things are clear-cut. Very few outcomes are obvious and clean. Oftentimes things are really complicated and we rarely get the full picture.
Er sagt hier sinngemäß übersetzt zunächst einmal, dass sehr wenig an seinem Schreibprozess bewusst geplant ist eigentlich, und er lacht ein wenig und sagt, wahrscheinlich sollte er dann doch manchmal etwas bewusster vorgehen, und erzählt weiter, dass er eigentlich gerne mit einer fließenden Vorstellung der Geschichte beginnt, also dass er beim Schreiben erstmal den ersten Entwurf zum ersten Mal erzählt, und es mag, wenn dieser Entwurf eigentlich relativ vage ist, die Geschichte erstmal relativ vage ist, damit der Prozess danach einfach organisch verläuft und er auch während des Schreibprozesses seine Figuren kennenlernen kann, ihre Psychologie nach und nach verstehen kann. Und Will Dean sagt, dass das seiner Meinung nach ziemlich gut widerspiegelt, was im wirklichen Leben passiert, wenn man jemanden kennenlernt. Dass es oft Jahre dauert, bis man hier eine besondere gemeinsame Erfahrung macht und so eine Art Durchbruch erzielt und eine tiefere Ebene miteinander erreicht und jemanden besser versteht. Er sagt, er hat sich nicht bewusst für ein offenes Ende entschieden. Er ist aber offen für offene Enden und weiß aber gleichzeitig auch, dass offene Enden oder auch mehrdeutige Enden gerade im Krimi- und Thriller-Genre eher selten sind und dass viele Leser hier ein klares Ende mögen. Und er selbst schätzt auch oft ein klares Ende mit einer eindeutigen Auflösung. Aber als vielseitiger Leser, der er ist, mag es einfach bei manchen Büchern und auch bei manchen Figuren, wenn es offen bleibt, das Ende und zum Nachdenken anregt. Und manchmal so sehr zum Nachdenken anregt, dass es noch Monate und Jahre später passiert, dass er überlegt, welche Figur für was verantwortlich ist. Und das gefällt ihm dann einfach. Und er glaubt, dass das zum Teil daran auch liegt, dass es im wirklichen Leben eben nur sehr wenige Dinge gibt, die eindeutig sind und nur sehr wenige Ergebnisse offensichtlich und klar sind und dass die Dinge einfach oft kompliziert sind und wir eben halt auch im wahren Leben selten ein vollständiges Bild bekommen.
Also was ich noch nicht ganz verstehe, ist, er wollte kein offenes Ende schreiben, aber hat ja irgendwie ein offenes Ende geschrieben. Oder ist das einfach jetzt nur eine Wahrnehmung von uns, weil wir uns nicht einig sind?
Ja, ich glaube schon auch, dass es für ihn, es ist klar, wer es ist. Also das erklärt er auch nochmal bei der zweiten Frage, die wir ihm gleich stellen. Aber ich fand es einfach interessant, weil ich auch beim Fragen formulieren mir aufgefallen ist, dass wir ja eigentlich jetzt gar nicht davon ausgehen können, dass er das überhaupt absichtlich so gemacht hat, weißt du, und so angelegt hat. Und das wollte ich ihm nicht von vornherein unterstellen mit meiner Frage. Deswegen habe ich erstmal gesagt, so, war das denn überhaupt Absicht? Und ich fand es total interessant, dass er gesagt hat, nee, eigentlich nicht.
Also für ihn muss also klar sein, wer der Mörder ist. Und weil wir es einfach anders lesen, empfinden wir das als offenes Ende.
Ja, weil es für uns nicht klar ist. Wir empfinden es als offenes Ende, ja.
Also so richtig zufrieden bin ich noch nicht. Lass uns ihn mal fragen, ob es für ihn also jetzt wirklich definitiv ganz klar ist, wer der Mörder in die Kammer ist.
It is clear for me. And when I delivered the manuscript to my editor in London, she read it and she's an extremely respected and experienced editor in the industry. She read the book and she came to the conclusion that it was a completely different person. And that hadn't even occurred to me. That possibility hadn't even occurred to me. And when she said that, I was quite stunned. And she said, this is a very rare and kind of magical thing when organically it could be multiple different people at the end. So it is clear to me who it is. But I would say that there is no objective truth in the universe. We all see events and characters through our own lens, through our own prejudices and biases. The idea of perspective is really fascinating to me as a reader. You know, obviously I choose a different perspective when I tell a story. This story is told from the perspective of Ellen Brooke. And her perspective is coloured by what has happened in her life. And you're only seeing her perspective. So if this book was written from the perspective of one of the other divers, or from the dive supervisor, or from the police inspector, it would be a completely different book. And that's kind of how I live my life and how we all live our lives. And I think it's fascinating to think that every small character in every book thinks they're the main character of the story. And that, I always bear that in mind. Every minor character believes that they are the hero, they are the protagonist.
Also er sagt, dass es für ihn ganz klar ist, wer der Mörder ist. Er nennt aber keinen Namen. Und erzählt, dass er eben seiner Lektorin also das Manuskript in London gegeben hat, als er fertig war. Sie hat das gelesen und es ging ihr so wie uns. Sie hat das Buch gelesen und kam zu dem Schluss, dass es sich um eine völlig andere Person handelte. Und das war Will Dean gar nicht in den Sinn gekommen. Er hatte das überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und als sie ihm das eben erzählte, war er ziemlich verblüfft. Und sie sagte ihm dann auch, dass es etwas ganz Seltenes und schon fast Magisches sei, wenn er am Ende ganz organisch mehrere Personen Täter oder Täterin sein könnten. Für ihn ist es also klar, wer Mörder oder Mörderin in dem Buch ist. Er würde aber sagen, dass es eben keine objektive Wahrheit gibt, weil wir eben alle Ereignisse und Charaktere durch unsere ganz eigene Brille sehen. Und dass sich so unsere Wahrheit dadurch ergibt, dass wir alle auch mit Vorurteilen und Voreingenommenheit durchs Leben gehen. Mhm. Und die Idee der Perspektive findet er eben als Leser, der er ja nun auch ist, wirklich faszinierend. Er sagt weiterhin, dass er eine andere Perspektive wählt, wenn er eine Geschichte erzählt. Und diese Geschichte, also Die Kammer, sein Thriller, über den wir sprechen, wird aus der Perspektive von Ellen Brooke erzählt. Haben wir euch schon erzählt, das ist eine der Tiefseetaucherinnen. Und Ellens Perspektive ist natürlich auch geprägt von dem, was ihr in ihrem Leben widerfährt. Und vielleicht hier noch als Hinweis, wer das Buch liest, der wird schnell merken, Ellen hat schon ganz schön viel in ihrem Leben erlebt. Wäre jetzt also dieses Buch, so sagt er, aus der Perspektive eines der anderen Taucher geschrieben worden oder aus der Perspektive eines Ermittlers oder eines Chefs, wäre es natürlich ein ganz anderes Buch geworden. Und er findet es eben auch faszinierend, dass jede noch so kleine Figur in dem Buch glaubt, sie sei die Hauptfigur der Geschichte. Und das behält er beim Schreiben immer im Hinterkopf, denn jede Nebenfigur glaube, sie sei Held oder Protagonist.
Und das ist, finde ich, Hella, die zweite Antwort, die mich überrascht hat. Also das erste ist, nee, nicht mit Absicht ein offenes Ende geschrieben für Die Kammer. Die zweite, für ihn ist eigentlich klar gewesen, wer der Mörder ist. Und ich fand es hier wirklich sehr spannend, dass er und seine Lektorin anscheinend da ja eine ähnliche Diskussion hatten wie wir. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch darum ging, ist es André oder ist es Ellen Brooke selbst?
Also er nennt ja nun keinen Namen. Schade,
ja.
Muss ich sagen. Ich glaube aber, und ich werfe es hier jetzt einfach ein. Ich glaube, für ihn ist klar, es ist Ellen, weil er eben ja gerade auch gesagt hat, es ist aus ihrer Perspektive, sie ist geprägt und natürlich, also das ist jetzt meine Interpretation des Ganzen und natürlich ist es doch immer so, dass ein Täter, eine Täterin nicht überführt werden möchte. Und in diesem Fall, so habe ich es ja gelesen, weil ich dachte ja oder denke, oder es spricht vieles dafür, sagen wir so, dass es André ist. Und dann schafft es doch Ellen total gut, von sich selber abzulenken und zumindest mich zu überzeugen, dass André verantwortlich ist.
Ja, ich glaube, ich mochte sozusagen die Idee, dass es letztendlich Ellen Brooke ist, weil das halt natürlich das ganze Buch aus einer in ein ganz anderes Licht stellt, den ganzen Thriller, weil wir dann mit ihr eine super unzuverlässige Ich-Erzählerin haben und das finde ich immer noch einfach eine weitere spannende Ebene in so ein Buch mit einzieht, weil wir dann ja damit als Leserin auch eigentlich Ellen auf den Leim gegangen sind. Und ich finde, er zieht dann aber, oder sollte es Ellen sein, zieht er damit dann noch eine weitere Ebene ein. Und zwar ist, dass die, dass ja durchscheint, dass sie sich selbst nicht ganz traut. Und dass sie irgendwie manchmal so eine Art Flashbacks hat und denkt, hä, oder war ich das jetzt doch? Oder was habe ich so ein bisschen, das erinnere ich. Also es ist ein unglaubliches Spiel mit dem Thema Vertrauen. Darüber haben wir auch in der Folge gesprochen, daran erinnere ich mich. Dass du einfach als Sättigungstaucher in dieser Druckkammer, wo niemand eine Tür aufmachen kann, weil sonst alle, die da drin, ne, unter Druck stehen, quasi sterben würden und erst sich an den Druck der Außenwelt wieder anpassen müssen, ganz langsam, dass die einander und aber auch den Menschen von außen, die sie versorgen und die ihnen Essen durch spezielle Druckluken geben und sowas, komplett vertrauen müssen. Und dieses Vertrauen wird halt erschüttert mit dem ersten Todesfall, als klar ist, das ist kein natürlicher Tod gewesen, sondern ein Mord wahrscheinlich. Und dann geht es ja aber auch noch weiter. Kann Ellen sich vertrauen in ihrer Wahrnehmung? Können wir Ellen als Erzählerin vertrauen? Weil eigentlich haben wir sie ins Herz geschlossen, ne? Und fiebern wir mit ihr mit als weibliche Protagonistin in diesem Szenario. Und so. Also das sind ganz, ganz viele Ebenen, mit denen da gespielt wird. Und dieses Spiel würde dann für mich mit Ellen als Täterin um noch eins weitergetrieben werden quasi.
Meinst du, es ging wohl vielen so wie uns?
Das glaube ich schon. Hast du nicht auch von einer Kollegin erzählt, die das Buch gelesen hat?
Ja? Ja, die hat es nämlich vor mir gelesen, quasi als Testleserin. Dann haben wir beide es gelesen und besprochen und danach habe ich mich mit ihr unterhalten und sie war deiner Meinung. Also ich stand mit meiner Meinung, dass Andres war ziemlich alleine da.
Interessant.
Ja, aber wie ging es wohl anderen Lesern und Leserinnen von Die Kammer? Das haben wir auch Wildin gefragt, denn wir konnten uns vorstellen, dass sich viele vielleicht auch nochmal bei ihm gemeldet haben, gesagt, na, wie war es denn jetzt?
I have, as a matter of fact, and I think this is a real privilege to hear from readers. This has happened with several of my books, like markedly, where I'll get a lot of letters, emails, messages, direct messages on social media, but actual handwritten letters. often talking about a particular character and their psychology, but also in this case, talking about the ending and giving me their theories and asking about the openness of the ending. People are interested in that. And I think it sits uncomfortably with people. And I think that's a good thing. And like I say, as a reader, I don't want it in every story, but in a book like this, which is all about trust and the breaking of trust. And it's about trusting the people around you, but it's also about trusting yourself. It's about kind of internalizing your doubts and then questioning your doubts. I think it was fitting that this book had an ambiguous ending. For some people, it's not ambiguous, I must say. For me, it's not ambiguous. And for my editor, it's not ambiguous. But we have completely different ideas of who the perpetrator is. But when I write, I like to keep things fairly fluid so that anything can happen and I can be surprised. And with Ellen Brooks, she's such a psychologically complex person. There's so many layers to her psyche that I feel like even though I created her, I'm still, even now, discovering things about her and what she may have done, what may have motivated her, what her breaking point may have been. So people do question the ending and people do write to me, and I'm so grateful to them for that. It takes effort and it means they're invested in my characters. And as a reader, when I have an experience where I genuinely care about a character, and I'm genuinely interested in their behavior and their motivations and their choices, and I'm motivated enough to question the author, that's quite a special thing. And the reader-writer relationship anyway, even if there's no direct communication, it's there. When I read somebody's work, I'm getting a very special kind of access to their mind. So if they question me about the ending and about Ellen Brooke, that's a real privilege, and I feel very, very grateful and very, very lucky that I've written something that elicits that kind of response. And I'm always interested and very happy to engage with readers about different aspects of my books.
Also Bill Dean antwortet hier auf die Frage, ob ihn denn viele Leserzuschriften und Leserinnenzuschriften erreicht haben bezüglich des Endes der Kammer, dass ihn tatsächlich einiges erreicht hat und er das als echtes Privileg empfindet, von Lesern und Leserinnen generell zu hören, dass er Rückmeldungen auf viele seiner Bücher, seiner Thriller bekommt und dass es oft um bestimmte Figuren und ihre Psychologie geht. Und bei Die Kammer auch um das Ende und ja, in den Briefen legen die Leserinnen ihre Theorien dar und haben ihn auch nach der Offenheit des Endes gefragt. Die Leute interessieren sich einfach dafür, sagt er, und er glaubt, dass es daran liegt, dass es die Leute unruhig macht, aber er das auch ganz gut findet. Vor allen Dingen in einem Buch wie diesem, in dem es um Vertrauen und Vertrauensbruch auch geht und darum, den Menschen um einen herum zu vertrauen und auch sich selbst zu vertrauen und Zweifel zu verinnerlichen und Zweifel zu hinterfragen. Und da findet er es einfach passend, dass das Buch auch ein mehrdeutiges Ende hat. Er sagt dazu nochmal, für manche ist es eben auch nicht mehrdeutig, ne? Für ihn ist es nicht mehrdeutig, haben wir ja schon gelernt. Und ja, und für seine Lektorin ist es auch nicht mehrdeutig. Sie haben völlig unterschiedliche Vorstellungen davon, wer der Täter ist. Aber er mag es halt eben auch, die Dinge zumindest ein bisschen offen zu halten und ja, alles so passieren zu lassen, dass er selbst als Autor auch manchmal überrascht werden kann. Und Ellen Brooks, also die Protagonistin in Die Kammer, die Sättigungstaucherin, die ist eine psychologisch so komplexe Person, hat so viele Facetten, dass er, obwohl er sie erschaffen hat, und das fand ich spannend, immer noch Dinge über sie entdeckt. Also was sie getan haben könnte, was sie motiviert haben könnte, was eine Art Bruchstelle, eine Belastungsgrenze bei ihr gewesen sein könnte. Ja, und das sind Dinge, die die Menschen hinterfragen und ihm dazu auch schreiben. Und er ist dafür super dankbar als Autor, denn er weiß, dass das Mühe kostet und dass das auch bedeutet, dass sie sich wirklich für die Figuren, die er erschafft, interessieren. Und dass es etwas ganz Besonderes ist, wenn einem als Leser, als Leserin eine Figur wirklich nahe geht und man sich quasi interessiert für das Verhalten der Figur, für die Beweggründe, für die Entscheidungen und man danach auch motiviert genug ist, den Autor direkt danach zu fragen. So entsteht halt einfach eine Beziehung zwischen Leser und Autor, selbst wenn es keine direkte Kommunikation gibt, weil man als Leser, als Leserin einen ganz besonderen Einblick auch in die Gedankenwelt von einem Autor oder einer Autorin erhält. Also sagt er, wenn Leserinnen ihn zu dem Ende von Die Kammer und zu Alan Brooke befragen, dann ist das für ihn einfach ein echtes Privileg und er ist sehr, sehr dankbar und sehr, sehr glücklich, dass er etwas geschrieben hat, das solche Reaktionen hervorruft. Und er freut sich immer sehr, mit Lesern und Leserinnen über verschiedene Aspekte seiner Bücher zu diskutieren.
Über das Thema Vertrauen haben wir ja gerade schon gesprochen, haben wir auch in der Folge gesprochen. Er hat es jetzt auch nochmal angesprochen. Dieses Werkzeug, eine unzuverlässige Erzählerin zu kreieren, und das ist Alan Brooke ja in auf jeden Fall. Ich meine, eindeutiger kann es ja wohl nicht sein, wenn man am Ende dann doch gar nicht mehr weiß, wer Täter oder Täterin war. Das macht auch Spaß zu lesen, finde ich.
Absolut. Es hat auf mich dann extrem den Effekt, dass ich eigentlich das Buch nochmal lesen möchte, mit dem Wissen, dass ich halt eben nach dem letzten Kapitel des Buches habe und dann auf kleine Hinweise achten, die dann doch vielleicht eingestreut werden könnten und was dafür spricht, was dagegen spricht und so. Oder? Geht dir das dann auch so?
Ich würde es jetzt nochmal lesen wollen, um noch mehr Indizien dafür zu sammeln, dass es nicht Ellen war, sondern André.
Wer war es denn jetzt, Hella? Ja. Ich habe danach gedacht, oh, ich hätte ihn vielleicht nochmal ganz direkt fragen sollen, und wer war es? Aber vielleicht hätte das bewusst offen, weil er sagt ja auch, dass das schon so was Magisches hat und was ganz Besonderes, wenn das gerade bei einem Thriller gelingt, dass das zum Schluss irgendwie dann Fragezeichen bleibt, aber trotzdem die Leserin, die Leser nicht komplett unzufrieden und unbefriedigt so zurücklässt.
Weißt ich glaube, du? Er hätte es nicht gesagt. Ich glaube, man könnte ihm jetzt zugespitzt sagen, war es Ellen? Ja oder nein? War es André? Ja oder nein? Ich glaube, er würde es nicht sagen. Vor allen Dingen jetzt, wo er natürlich auch weiß, dass es viele anders lesen. Da lege ich mich jetzt auch mal fest. Ich glaube, er würde es uns nicht verraten.
Also, das war Will Dean über das Ende der Kammer. Um ehrlich zu sein, lässt es mich immer noch nicht los. Vielleicht gibt es eine Verfilmung und wir gucken mal, wie es da interpretiert wurde.
Ja. Oder es gibt jemanden von euch da draußen, der oder die das Buch schon gelesen hat, und uns würde natürlich interessieren, wie seht ihr das denn? Schreibt uns doch mal an buchclub@bildderfrau.de. Wer war es denn jetzt? Helft uns.
Würde mich auch super interessieren. Und wenn ihr diese Folge gehört habt und sie mochtet, dann lasst doch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Ihr könnt die Glocke aktivieren und uns folgen. Dann verpasst ihr keine unserer regulären Folgen, in der wir alle 2 Wochen sonntags über 2 Romane sprechen, und auch keine der Sonderfolgen, die wir immer mal wieder zwischendurch einstreuen und in denen es um genau das geht, was wir jetzt hier gemacht haben. Wir gucken hinter die Kulissen, oft auch mit Hilfe von Autorinnen und Autoren von Büchern, und haben da nochmal ganz exklusive Einblicke.
So geheimnisvoll dieses Buch auch war für uns, so geheimnisvoll geht's weiter. Vielleicht das noch als Aussicht auf die nächste reguläre Folge, denn da geht es um Familiengeheimnisse.
Und wir sprechen über die Romane Stromlinien von Rebecca Frank
und Das Flüstern der Marsch von Katja Kiewerich.
Und in der Folge gibt's auch beide Bücher zu gewinnen. Das ist das Besondere an unseren regulären Folgen. Also schaltet gerne wieder ein zur nächsten Folge Seitenweise Glück. Erscheint am Sonntag, und die dann versprochen ganz ohne Spoiler.
Bis dann. Und wir lesen heiter weiter.
Und freuen uns. Tschüss. Ciao.